NDR Info. Themen des Tages.
Zweimal werden wir noch wach, dann ist Bundestagswahltag. Wir ziehen eine erste Bilanz zu den Wahlkampfthemen. Wir fragen auch, sind wir außenpolitisch handlungsfähig, wenn der Vizepräsident der USA Deutschland mit Truppenabzug droht? Sind das Missverständnisse über Meinungsfreiheit? Und heute blieben viele Busse und Bahnen in den Depots. Wir schauen, wie der Streiktag im Norden ausgefallen ist. Ich bin Birgit Langhammer. Hallo zur kommenden halben Stunde. Zwei Tage vor der Wahl macht sich ein bisschen Erschöpfung breit. Nicht nur bei den Spitzenkandidaten, die tapfer TV-Duelle, Wahlarenen und Interviews absolvieren. Aus vielen Jahren sind uns allen vermutlich noch Wahlkampfsprüche bekannt. Sie kennen mich, von Angela Merkel. Oder die 18%, die die FDP unter Guido Westerwelle angestrebt hat. Zukunft wird aus Mut gemacht, war von den Grünen. Oder der Klassiker, keine Experimente, von Konrad Adenauer. Die Liste ließe sich noch fortsetzen. Was bleibt aus diesem Jahr? Darüber habe ich mit meinem Kollegen Gabor Hallas aus dem Hauptstadtstudio gesprochen und ihn gefragt, was bleibt von diesem Kurzwahlkampf hängen?
Also der war kurz, es war natürlich Winterwahlkampf, also es war kalt, das haben durchaus auch einige gesagt, dass man halt nicht draußen auf den Marktplätzen Wahlkampf machen kann. Und er war natürlich besonders heftig. Die Parteien hatten sich ja vorher extra nochmal Fairness versprochen. Ich fand, das ist nur so bedingt eingehalten worden. Ein großes Thema war ja Migration, das war auch nicht ganz so geplant, aber liegt natürlich an den furchtbaren Anschlägen wie in Magdeburg, Aschaffenburg oder München. Und die berechtigte Erwartung natürlich an die Politik, die damit verbunden ist, Antworten zu geben, auch wenn es eben nicht immer diese schnellen Antworten gibt. Und was ich auch finde, ein großes Thema in diesem Wahlkampf, das Erstarken der AfD und die Frage, wie geht man mit dieser Partei um? Da gab es ja die Debatte, ob man Friedrich Merz glauben kann, dass er mit denen nichts zusammen machen will nach der Entscheidung im Bundestag.
Ein sehr zugespitzter Wahlkampf war das, zunächst ja eigentlich auch mit einem Wirtschaftsschwerpunkt, dann, du hast es gesagt, abgelöst von Migration. Allerdings auch da eigentlich eher weniger echte Debatten und wirklich umsetzbare Veränderungsvorschläge, oder? Fandst du auch, es blieb ein bisschen an der Oberfläche?
Ja, das ist ja vielleicht im Wahlkampf immer so. Also ich habe jetzt da auch nicht so viele ehrliche Antworten gesehen. Ich will jetzt nicht sagen, dass da gelogen wird, auf gar keinen Fall. Aber dass man vielleicht nicht alles auf den Tisch legt. Also zum Beispiel Grenzkontrollen werden natürlich nicht alle Probleme lösen. Oder auch, wenn wir sagen, wir schauen, was passiert gerade in der Welt. Also ein Präsident Trump, der Europa und vor allem die Ukraine im Stich lässt, dass das natürlich am Ende, wenn wir mehr in unsere Verteidigung investieren müssen, sehr viel Geld kosten wird und dass man die Frage beantworten muss, wo kommt das Geld her? Das wird zwar immer an der Oberfläche thematisiert, aber die richtigen, ehrlichen Antworten, vielleicht auch Zumutungen für Wählerinnen und Wähler, da scheut sich die Politik eher davor.
Ja, vielleicht ist das auch ein Fall Zumutung. Warum haben die USA und diese Neuordnung der Sicherheitspolitik in den letzten Tagen so gar keinen Eingang mehr gefunden? Ein Kollege meinte gestern, keine Verteidigung mehr durch die USA, da müssen wir eigentlich auch nicht mehr über das Deutschlandticket reden.
Ja, das stimmt, wobei natürlich schon das so war, dass man auch über die USA und über Trump geredet hat, aber die Antworten sind natürlich nicht so einfach und sie sind natürlich auch noch nicht vollkommen klar, weil man gar nicht weiß, was genau da passiert. Und dann sind wir wieder beim Thema Ehrlichkeit und in so einem Wahlkampf werden aber Politikerinnen und Politiker gerne festgenagelt, da werden Antworten verlangt. Und wenn sich da jetzt einer hinstellen würde und sagen würde, tut mir leid, ich weiß das auch noch nicht, dann wird das vielleicht nicht unbedingt als Stärke wahrgenommen. Zumindest ist es die Befürchtung in der Politik, ob es am Ende unbedingt so ist, dass weiß man gar nicht, aber gerade eben ist es ja so, dass Populisten einfache Antworten versprechen und dann vielleicht irgendwie mehr Erfolg haben.
Jetzt haben wir sehr viele Termine gesehen, auch TV-Duelle, Wahlarenen mit den Spitzenkandidaten und der einzigen Kandidatin. Aber wo ist eigentlich, ja, ich sag mal, der Teamgedanke bei den Parteien? Also, was wird ein Jens Spahn in einem Kabinett Friedrich Merz? Welches Ressort will die SPD unbedingt halten? Wieso diesmal so, ja, der Einzelwahlkampf?
Ich glaube, dass da hinter den Kulissen schon einiges besprochen und organisiert wird, aber man weiß natürlich nicht, wie so eine Koalition aussieht und wer dann welches Ministerium bekommen würde. Aber es stimmt, das ist mir auch aufgefallen, früher gab es ja sowas wie Kompetenzteams, wenn man sich erinnert, oder ganz früher hieß es noch Schattenkabinett, also dass man auch schon mit Team aufgetreten ist, das gibt es nicht mehr. Das ist schon sehr zugeschnitten auf die Spitzenleute und eben auch, es wird sehr viel persönlicher auf die Kandidaten zugeschnitten.
Und was heißt es jetzt vielleicht auch für die Mobilisierung der Wähler? Es gibt offenbar schon sehr viele Briefwahlstimmen. Ist das ein gutes Zeichen? Auch wenn wir noch mal zu deiner Eingangseinschätzung kommen, Februar, kalter Wahlkampf.
Ich glaube schon, dass wir ja einen Wahlkampf gesehen haben, wo auch Unterschiede wieder klar geworden sind. Das ist ja durchaus was Positives bei einem Streit. Und wir haben ja auch über Fairness gesprochen. Und wenn man diese Unterschiede klar macht, wenn die Lager deutlicher werden, dann zieht es vielleicht auch mehr Wählerinnen und Wähler dann auch wirklich zur Wahl. Oder sie geben eben vorher schon ihre Briefwahlstimme ab. Und das ist, glaube ich, wirklich auch ein gutes Zeichen, weil eine hohe Wahlbeteiligung, das ist ja etwas, da sind sich ja auch alle Parteien einig. Das stärkt die Demokratie und darüber kann man sich ja eigentlich nur freuen.
Und wie wird das im politischen Berlin diskutiert? Guckt man da auch schon auf Zahlen? Werden da Wetten abgeschlossen unter der Hand, diesmal die Wahlbeteiligung höher als das letzte Mal?
Also ich kann mir vorstellen, dass auch in den einzelnen Parteien Wetten abgeschlossen werden. Sieht man auch bei manchen in der Social-Media-Bubble, dass man dann vielleicht nicht unbedingt auf die Wahlbeteiligung, aber auf Ergebnisse wettet. Und natürlich auch, dass man sich zum Beispiel in der Union schon darauf vorbereitet, dass man, die Umfragen legen es ja nah, als stärkste Kraft durchs Ziel gehen wird und was man dann eben tut. Und da hören wir zum Beispiel, dass schon ab 18.01 Uhr am Sonntag, also eine Minute nachdem die Prognose rausgekommen ist, dass man dann eben auch all diesen Streit beiseite legen will und auf die anderen Parteien konstruktiv zugehen möchte. Also da ist man sich schon einer Verantwortung bewusst und das Ziel ist auch so ein bisschen, dass man sagt, wir wollen dann eine Botschaft aussenden, jetzt verändert sich was. Ob es dann am Ende so kommt, ob eine Koalition so schnell gebildet werden kann, ist natürlich die andere Frage.
Informationen und Einschätzungen von unserem Kollegen Gabor Hallas aus dem Hauptstadtstudio in Berlin. Wir kommen nochmal zur Wählersicht zurück. Verunsicherte Wähler und Wählerinnen, die bis zuletzt nicht wissen, wem sie ihre Stimme geben sollen, wo sie eigentlich wirklich die meiste Übereinstimmung mit einer Partei haben und die sich immer noch fragen, welche Partei steht denn jetzt für meine Ideen und Haltung? Viele von denen nutzen gerade den Wahl-O-Mat und das zahlt wohl auch auf die Zahlen ein, denn vielleicht haben sie ihn auch schon genutzt. Es hat noch nie so viele Abrufe gegeben wie in diesem Jahr. Maike Kreber hat Informationen von der Bundeszentrale für politische Bildung, die das Format Wahl-O-Mat zu allen größeren Wahlen anbietet.
Stimme zu, neutral oder Stimme nicht zu. Mit diesen Optionen klickt man sich durch 38 politische Thesen. Dann zeigt einem der Wahl-O-Mat, mit welchen Parteien man am meisten übereinstimmt. In diesem Jahr haben das so viele Nutzer gemacht wie noch nie, erklärt Daniel Kraft von der Bundeszentrale für politische Bildung in Bonn.
Wir haben jetzt schon 22 Millionen Nutzungen. Das heißt, wir sind über den Nutzungsrekord von 2021, der 21,3 Millionen war, drüber hinweg und ich gehe davon aus, dass wir auch in den nächsten Stunden noch einige Nutzungen hinzubekommen.
Für diesen Rekord hat die Bundeszentrale verschiedene Erklärungsansätze.
Zum einen ist der Wahl-O-Mat Volkssport inzwischen, er steht im Duden, das heißt, er ist unheimlich bekannt an sich schon. Ein zweiter Grund ist, dass wir sehr, sehr viel im Bereich Werbung diesmal gemacht haben, das heißt, überall in Deutschland sieht man Plakate, es gibt Züge, in denen Wahl-O-Mat-Werbung zu finden ist. Und ein dritter Grund ist sicherlich, dass einfach die politischen Debatten so zugespitzt sind momentan, dass so viele Menschen auch sagen, ich weiß gar nicht, ich muss mich orientieren, wo stehen eigentlich die politischen Parteien gerade da.
Diese Orientierungshilfe gibt es seit 2002. Für Bundestag, Landtags- und auch Europawahlen. Ursprünglich war der Wahl-O-Mat für Erstwähler gedacht. Inzwischen nutzen ihn alle Altersgruppen. Erstwähler spielen aber noch immer eine zentrale Rolle.
Der Wahl-O-Mat wird nach wie vor mit jungen Menschen entwickelt und nach wie vor laden wir Erst- und Zweitwähler ein, sich zu bewerben für diese Redaktion. Und inzwischen sind dann immer so rund 25 jüngere Menschen mit dabei.
Hört man sich auf der Straße um, sind die meisten Menschen sehr dankbar, dass es das Online-Tool gibt.
Der ist halt kostenlos, der geht schnell vergleichsweise und ist einfach eine Festigung.
Ich bin auch über den Wahl-O-Mat gegangen, weil ich unsicher war und habe gedacht, ich krieg dann mitgeteilt, ob das, was ich gedacht habe zu wählen, ob das auch richtig ist.
Es gibt allerdings auch kritische Stimmen.
Also mir ist die Entscheidung sehr schwer gefallen und ich habe im Vorfeld den Wahl-O-Mat benutzt. Und es hat mich eigentlich eher noch mehr verwirrt, weil ich von dem Ergebnis total überrascht war.
Aber nichtsdestotrotz, finde ich, sollte man sich sein eigenes Bild noch machen und auch ein bisschen auf sein Herz hören und einfach gucken, da möchte ich tatsächlich schon selber entscheiden.
Auch Politikwissenschaftler machen darauf aufmerksam, dass man sich nicht auf das Wahl-O-Mat-Ergebnis verlassen sollte. Die Wahl-O-Mat-Entwickler selbst betonen, das Online-Tool sei nur eine Entscheidungshilfe.
Das ist uns sehr wichtig. Ja. Keine Entscheidungen mit den Wahl-O-Mat-Fällen, sondern sich informieren. Entscheiden muss man sich in der Demokratie selber.
Doch egal, wofür man sich am Ende entscheidet, die Entwickler hoffen, dass das große Interesse am Wahl-O-Maten auch zu einer hohen Wahlbeteiligung führen wird.
Ja, apropos Wahlbeteiligung. Der Zeitdruck bei den Neuwahlen war ja von Anfang an ein Thema, denn alles musste schneller gehen. Wahlprogramme, Listen erstellen, Stimmzettel drucken und auch die Briefwahl musste unter Zeitdruck stattfinden. Mancherorts wird's nun doch zu knapp. Einige Auslandswähler und Wählerinnen, also Deutsche, die im Ausland leben, berichten, dass die Unterlagen viel zu spät eingetroffen sind oder noch gar nicht. Unsere Reporter haben Deutsche in Indien, Schweden und den Vereinigten Staaten getroffen auf ihrem Endspurt zur Stimmabgabe. Caroline Schmidt.
Es ist schon dunkel, als der deutsche Konsul Werner Fröhr im indischen Neu-Delhi Donnerstagabend in sein Auto steigt. Es geht zum Flughafen. In seiner Hand ein sehr großer weißer Umschlag.
Das sind jetzt die letzten Briefwahlunterlagen, die bei uns an der Botschaft eingegangen sind. Und die bringe ich jetzt praktisch mit einer Art Kurierreise direkt nach Deutschland, dass sie noch rechtzeitig bei den Wahlämtern dann auch ankommen.
Früher trägt kostbare Fracht bei sich. 80 Wahlbriefe sind in dem Kuvert. Die soll er, wenn alles gut geht, in München in einen Briefkasten werfen, der ganz früh am Freitagmorgen geleert wird. In vielen Ländern versuchen Auslandsdeutsche noch ihre Stimme abzugeben. Rund 213.000 haben sich weltweit für diese Wahl registriert. Besonders in entfernten Ländern wie Indien sind jedoch die Wahlunterlagen spät oder auch zu spät angekommen.
Es war die letzten Tage sehr hektisch in der Tat, dass die Leute immer wieder gefragt haben, sind meine Unterlagen eingegangen, wobei wir immer gesagt haben, wir informieren sie natürlich sofort.
Ein paar tausend Kilometer weiter westlich guckt in Washington der junge Tech-Unternehmer Bijan Nashat frustriert in seinen Briefkasten. Wieder sind keine Wahlunterlagen eingetroffen. Dabei hat er sie rechtzeitig beantragt.
Das ist eine der wichtigsten Wahlen, die ich erlebt habe. Es ist deprimierend, weil wir sehen, was hier in Amerika passiert. Ich kann hier nicht wählen und jetzt kann ich auch in Deutschland nicht wählen.
Nashat ist verärgert.
Ich finde es sehr problematisch und es hätte sich anders organisieren lassen. Ich habe Freunde, die jetzt $106 bezahlen, um den Expressversand noch hinzukriegen, weil es ihnen so sehr daran liegt, ihre Stimme abzugeben.
In Stockholm hat die Kundenbetreuerin Julia Kloschkewitz wohl gerade noch rechtzeitig ihren Stimmzettel erhalten. Den Wahlbrief bringt sie an diesem Donnerstagnachmittag selbst zur Post und wirkt im Hinausgehen erleichtert.
Ich hoffe, dass alle verstehen, dass es, auch wenn man nicht mehr in Deutschland lebt, doch sehr wichtig für einen ist, dass man an der Wahl teilnehmen kann. Das ist das Zuhause irgendwie noch, es ist die Heimat und man möchte trotzdem das irgendwie positiv beeinflussen und dass die Werte, für die man selbst steht, dort vertreten werden.
Der indische Konsul Werner Fröhr landet am Freitagmorgen rechtzeitig in München. Er schafft es zum Briefkasten vor der ersten Leerung.
Herr Fröhr, ist das jetzt ein guter Moment für Sie?
Auf jeden Fall, doch. Schön, dass es jetzt einfach geklappt hat und auch, dass man eben helfen kann, dass die Menschen an der Bundestagswahl teilnehmen können. Und das war denen allen wichtig, glaube ich. Dann schon ein gutes Gefühl.
Aber, fragt der Reporter nach, hätten die Behörden nicht empfohlen, die Wahlbriefe spätestens am Donnerstagabend loszuschicken, damit sie rechtzeitig in den Wahlämtern ankommen?
Wir sind schon zuversichtlich, dass das bei den meisten Fällen noch klappt. Die Alternative wäre gewesen, früher zu fliegen. Dann hätten eben wieder weniger Leute ihre Briefwahlunterlagen bei uns abgeben können. Bei uns ist in der Tat gestern bis Nachmittag noch sind die letzten Briefwahlunterlagen eingegangen.
Jetzt ist es an der Post, die Briefe rechtzeitig bis Sonntag ins Ziel zu bringen, damit sich der ganze Aufwand auch gelohnt hat.
Da ist also Daumen drücken, soweit eine kleine Übersicht über Auslandsdeutsche, die auch abstimmen wollen. Aber selbst nach Sonntag hat Deutschland ja nicht sofort eine neue Regierung, sondern es wird bis zur Neubildung erstmal kommissarisch die bisherige weitermachen. Was heißt das im Umgang mit den USA? Zwei Tage vor der Bundestagswahl diskutiert das politische Berlin den Umgang und das Verhältnis zu den bisherigen engsten Verbündeten USA. Die Äußerungen von Donald Trump haben nicht nur den Kanzler, sondern auch den Kanzlerkandidaten der Union tief verstört. Ist Deutschland in diesen Zeiten eigentlich außenpolitisch handlungsfähig? Georg Schwarte dazu.
Wenn es um Donald Trump geht, um das transatlantische Verhältnis, schrillen in Berlin drei Tage vor den Wahlen bei allen Akteuren die Alarmglocken.
Wir müssen uns darauf einstellen, dass Donald Trump das Beistandsversprechen des NATO-Vertrages nicht mehr uneingeschränkt gelten lässt.
Artikel 5 des NATO-Vertrages, die Lebensversicherung für jedes NATO-Mitglied. Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz sieht sie in Frage gestellt. Europas Sicherheitsarchitektur inklusive.
Und was mir offen gestanden sehr viel Sorgen macht, ist das Verhalten der amerikanischen Regierung.
Robert Habeck, dem Vizekanzler, fällt zum jetzigen Agieren des US-Präsidenten Trump in Sachen Ukraine, der Verdrehung von Fakten, dem Drohen und dem Lügen nur noch das ein.
Aber wir können doch nicht dazu gucken, wie die, das ist der Imperialismus, was die da machen. Das ist Verrat und Imperialismus.
Imperialismus. Die Rede ist vom einst engsten Verbündeten jenseits des Atlantiks. Nur der Kanzler, der es zuletzt im ARD-Hörfunk-Interview 24 Minuten erfolgreich vermied, den Namen Trump überhaupt auszusprechen, gewohnt diplomatisch.
Und das wird jetzt auch die große Herausforderung sein, wenn die USA ein komplizierterer Partner werden, als das in der Vergangenheit der Fall war.
Ein komplizierterer Partner? Am Montag reist der französische Präsident Macron zu Trump. Donnerstag der Brite Starmer. Und der deutsche Kanzler? Er wird demnächst erst einmal nur noch geschäftsführend im Kanzleramt sitzen. Hat Scholz erwogen, am Montag mit Macron gemeinsam nach Washington zu reisen?
Nein. Also es wurde natürlich mit dem französischen Präsidenten darüber gesprochen, dass der französische Präsident in die USA reist. Aber es war jetzt nicht so, dass der Bundeskanzler eine Mitreise erbeten hätte.
Sagt Regierungssprecher Hebestreit. Im Übrigen seien die Besuche Macrons und Starmers Antrittsbesuche, zu denen man eingeladen werde. Ob Scholz eine solche Einladung hat, vermochte der Regierungssprecher nicht zu sagen. Aber den Eindruck, dass Berlin die nächsten Monate wegen der Regierungsbildung in Sachen Trump und Europa nur noch begrenzt entscheidungs- und handlungsfähig sei, dementiert er pflichtschuldig.
Die Bundesregierung ist voll handlungsfähig und ist deswegen auch, wenn das nötig ist und gefragt ist, auch reisefähig.
Aber wohin geht die Reise mit diesem Donald Trump, der America First propagiert, zuletzt andeutete, mit Putin allein über die Ukraine verhandeln zu wollen? Habeck drückt deswegen aufs Tempo.
Und deswegen sollte Europa nicht sagen, na, was wird denn da wohl rauskommen und wie fies ist denn das, wir sind nicht dabei, das ist so unverschämt, sondern was machen wir jetzt selbst? Ehrlicherweise muss das in der nächsten Woche losgehen, egal wer welche Mehrheiten hat.
Soweit Robert Habeck und soweit Informationen von Georg Schwarte. Wir nehmen das Thema politische Verantwortung gleich auch nochmal auf im Interview mit einem Politikexperten. Davor aber noch dazu, weil kein Kanzlerkandidat sorgt in den USA für Aufsehen und widerspricht Wahlaufrufen von Elon Musk und J.D. Vance für eine in Teilen rechtsextreme Partei in Deutschland, sondern es ist ein Satiriker. Jan Böhmermann warnt in einem Gastbeitrag der New York Times vor der AfD und einem faschistischen Deutschland. Giselle Ucker dazu aus New York.
Guten Tag from Germany, the country that needs saving, according to Elon Musk.
Es ist kein Zufall, dass Jan Böhmermann direkt zu Beginn seines Videos in der New York Times Elon Musk erwähnt. Der Tech-Milliardär hatte sich bereits mehrfach in den deutschen Bundestagswahlkampf eingemischt. Die AfD sei die einzige Partei, die Deutschland retten könne, schrieb Elon Musk auf seiner Social-Media-Plattform X und sorgte damit bei vielen für Empörung. Nun versucht Böhmermann zu kontern mit einem Video, in dem er Deutschlands Nazi-Vergangenheit und Erinnerungskultur erklärt.
Living in Germany means being constantly reminded of our past. Every day, 24/7, for now 80 years, we've been telling ourselves, never again.
In Deutschland zu leben bedeutet, dass man permanent mit der Vergangenheit des Landes konfrontiert werde. Was das genau heißt, erläutert Böhmermann dem amerikanischen Publikum auf satirisch überspitzte Weise. Er arbeitet sich dabei auch an Klischees ab, zum Beispiel daran, dass viele deutsche Wörter für die Amerikaner merkwürdig lang und komplex erscheinen.
And we became Vergangenheitsbewältigungsweltmeister.
Für die deutsche Vergangenheitsbewältigung gäbe es kein Handbuch, beklagt Böhmermann. Die vielen Mahnmale und Holocaust-Gedenktage hätten nicht verhindern können, dass die Extremrechten in Deutschland wieder an Zustimmung gewinnen. Die AfD werde bei der bevorstehenden Bundestagswahl voraussichtlich jede fünfte Stimme erhalten.
Our German extreme right party, the AfD, is projected to win almost every fifth vote in our national election this February.
Böhmermann baut Zitate und Videos von AfD-Mitgliedern in sein Video ein. Den Vogelschiss-Vergleich von Alexander Gauland, Alice Weidels Äußerung über den Kommunisten Hitler und auch einen Björn Höcke-Clip, in dem der AfDler eine erinnerungspolitische Wende fordert. Die Aussagen von Höcke könnten in den Ohren der Amerikaner etwas hitleresk klingen. Ein Wort, das die Franzosen benutzten, um leichte Beunruhigung auszudrücken, scherzt der Satiriker Böhmermann.
I know it's subtle, but AfD's Björn Höcke might sound a bit Hitleresque, which is French for slightly concerning.
In dem fast 9 Minuten langen Videokommentar sitzt Böhmermann im Anzug an einem Holzschreibtisch. Die Wand hinter ihm ist dunkelgrau. Der Raum wirkt insgesamt spröde. Wieder ein deutsches Klischee. Genauso wie blonde Mädchen mit Zöpfen oder Schweinebraten.
Ah, There's little Wiedergutmachungsabkommen. Look at her cute blonde pigtails. Come over, Wiedergutmachungsabkommen. The Schweinebraten is ready in the oven.
Ob Böhmermann viele Amerikaner mit seinem Gastbeitrag in der renommierten US-Zeitung erreichen konnte, ist schwer zu sagen. Das Video ist nur für Abonnenten der New York Times sichtbar. Eine große Diskussion unter amerikanischen Usern im Netz gibt es darüber nicht. Es sind eher deutsche Medien, die über diesen Schachzug von Böhmermann berichten. Vielleicht war das aber auch die Absicht, die Aufmerksamkeit der deutschen Wähler kurz vor der Bundestagswahl auf sich lenken. Denn in Deutschland, so fest ist Böhmermann zum Schluss zusammen, läuft gerade nicht alles rund. Der Satiriker drückt es sehr pointiert so aus.
And that's why now in Germany the Kacke ist am Dampfen.
Ja, soweit der Aufklärungsversuch von Jan Böhmermann. J.D. Vance, der Vizepräsident, hat gestern nochmal nachgelegt bei seiner Kritik an Deutschland. Es geht ihm um Meinungsfreiheit und er bringt es direkt in Zusammenhang mit hierzulande stationierten US-Soldaten. Ursprung war ein TV-Beitrag, in dem darüber berichtet wurde, dass Hassrede im Netz in Deutschland verfolgt und gegebenenfalls bestraft wird. Dazu jetzt am Telefon Stefan Bierling, ist Professor für internationale Politik an der Universität Regensburg. Ich grüße Sie.
Ich grüße Sie.
Herr Bierling, Sie konnten ja J.D. Vance live erleben bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Nun droht er, die militärische Präsenz zurückzufahren, weil er behauptet, in Deutschland würden Meinungen zensiert. Sind wir wirklich so weit weg von der amerikanischen Idee von Meinungsfreiheit?
Ich glaube, das ist die falsche Frage. Die wirkliche Frage ist, was will J.D. Vance und natürlich sein Hintermann und sein Anleiter Donald Trump damit bezwecken? Und der Zweck ist, sie wollen ihre Kulturkriege, sie wollen ihre Interpretation von Politik und von Werten in Deutschland hineinprügeln und deshalb Narrativ, dass die Wahl gestohlen war, dass Trump im Grunde ein verfolgter, armer Sünder ist und so weiter, den Deutschen vermitteln. Da geht es gar nicht wirklich um die innerdeutsche Debatte. Das ist rein der Knüppel, den sie nutzen, um Deutschland zu schlagen.
Dann ist meine Folgefrage wahrscheinlich auch nicht scharf genug, weil eigentlich stehen demokratische Werte ja im deutschen Grundgesetz schon seit vielen Jahren und als Ergebnis des Zweiten Weltkriegs. Dieses Nie wieder, das Jan Böhmermann gerade für eine Phrase erklärt hat, das ist doch auch auf US-Bestreben hin entstanden.
Absolut, aber auch hier sind wir im Grunde wieder in der falschen Debatte, würde ich argumentieren, weil um die Sachen geht's gar nicht. Die Mehrheit der Amerikaner, vor allem die ganze Demokratische Partei, aber auch viele Republikaner, sehen das genauso wie wir. Da gibt's unterschiedliche Wertungen mit Meinungs- und Pressefreiheit, natürlich aus unserer Geschichte etwas enger als in Amerika. Aber was es im Letzten bedeutet, ist, dass die Trump-Administration ihre Sicht der Dinge im Grunde mit Gewalt, und das ist jetzt die Drohung, Truppen aus Deutschland abzuziehen, durchsetzen will. Das heißt, sie wollen im Grunde den Diskussionshorizont verengen. Sie wollen nur das zulassen, was Trump als wahr und richtig betrachtet. Und nur das zählt als Meinungsfreiheit.
Und sehen Sie dann aber, dass es wirklich nur eine Drohung ist und dabei bleibt? Oder welchen Handlungsspielraum gibt es denn dann? Also das andere wäre ja dann wirklich nach der Pfeife zu tanzen, Brandmauern einzureißen und sich wirklich nach dem USA Narrativ zu richten. Das kommt ja, soweit ich das sehe, für keine Partei nach der Wahl in Frage.
Nein, das ist auch nicht die Antwort drauf, sondern die Antwort ist europäische Stärke. Und wir können natürlich nur so attackiert werden von den Amerikanern und auch so rumgeschubst werden, weil wir so schwach geworden sind, weil wir in den letzten 20 Jahren unsere militärische Schwäche mehr und mehr gefrönt haben. Die Bundeswehr ist verlottert. Wir sind ökonomisch zurückgefallen hinter den USA und wir haben uns eigentlich nie auf den Tag X vorbereitet, obwohl wir schon viele Warnschüsse hörten, was denn passiert, wenn jemand wie Trump mit dieser Brechstange in den transatlantischen Beziehungen rumfuhrwerkt. Das heißt, amerikanische Stärke ist europäische Schwäche, aber auf die Debatte dürfen wir uns überhaupt nicht einlassen, weil sonst würden wir ja sagen, Trump hat irgendeine Art von Legitimation für seine Interpretation, was Freiheit ist. Und das kommt natürlich von einem Mann, der Wahlen verloren hat, das geleugnet hat, bis heute die Lüge nach vorantreibt und am 6. Januar 2021 das Parlament hat stürmen lassen. Von dem Ratschläge, was Freiheit bedeutet, aufzunehmen, würde an unseren Grundfesten als Demokratie rütteln und würde auch alle unsere amerikanischen Partner verraten, die ähnlich denken wie wir.
Vielen Dank. Das war Professor Stefan Bierling. Er ist Professor für internationale Politik an der Universität Regensburg. Und sein neuestes Buch ist gerade erschienen, heißt Die Unvereinigten Staaten, das politische System der USA und die Zukunft der Demokratie. Das waren die Themen des Tages für diesen Freitag, den 21. Februar. Und wir gehen noch nicht in die Nachrichten, sondern Achtung Autofahrer, in dieser Sekunde erreicht uns eine dringende Warnung. Ein Falschfahrer auf der A7 Flensburg-Hamburg. Zwischen Flensburg-Harrislee und Flensburg kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie äußerst rechts und überholen Sie nicht auf der A7 Flensburg-Hamburg. Zwischen Flensburg-Harrislee und Flensburg ist ein Falschfahrer unterwegs. Vorsicht bitte hier in beiden Richtungen.